Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren. Warum viel wenig hilft beim Kennenlernen? Das ist unser Thema heute.
Ziehst du dir die eigentlich aus dem Hut oder wo kommen die Themen her?
Nein, ich habe gestern noch drüber nachgedacht und gesprochen mit einem Kumpel. Übrigens, und da bei dem Gespräch ist was ganz, ganz Dreckiges rausgekommen. Der hat mit seiner Ex-Freundin gesprochen, ne? Und die hat einen neuen Freund und irgendwie sind die emotional noch ein bisschen verbunden, er und sie.
Klassiker.
Und dann hat sie ihm von dem Freund, und er hat richtig gemerkt, wie es in ihm angefangen hat zu kochen und zu brodeln. Und dann hat sie ihm erzählt, dass ihr neuer Freund eine Autoimmunkrankheit hat.
Oh.
Und dann hat er gesagt, war dieses Gefühl von Konkurrenz auf einmal wie weggeblasen. Ich dachte auch total, also ich gebe jetzt die Geschichte nur wieder, ne? Ohne zu werten und ohne was richtig oder falsch ist, sondern ich bin hier nur der Erzähler der Geschichte.
Wir haben uns dieses Themas oft auch erwehrt. Wir haben schon oft überlegt, ob wir es machen. Ne? Was macht Krankheit mit einer potenziellen Partnerin, wenn man das im Prozess herausfindet?
Mhm.
Aber so richtig getraut haben wir uns da nicht ran. Vielleicht sollten wir uns doch mal trauen, darüber zu sprechen.
Also was ich krass finde, ist, dass er einfach ihn nicht mehr als Konkurrenz wahrnimmt.
Mhm.
In dem Moment, wo er das erfahren hat. Ja. Also ich weiß nicht, aus welchem Gedanken das heraus resultiert. So von wegen, er ist mit 35 tot. Also es ist ein sehr, sehr dreckiges, schmutziges und dunkles Thema. Ich habe mich dann gefragt, wie würde ich auf eine Frau reagieren, wenn ich im Kennenlernprozess merke, dass sie eine Autoimmunkrankheit hat?
Ja, das ist ja genau das, was ich gerade meinte, aber inwieweit ist man da weiterhin objektiv oder kann man, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so eine innerliche biologische Abwehrhaltung haben in dem Moment und sich ganz viel dagegen sträubt. Also ich hatte bei mir konkret mal die Situation, dass ich eine Freundin hatte, die schwerst magersüchtig und bulimisch war. Und auch da war ich irgendwann an dem Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, möchte ich mit dieser Frau überhaupt irgendwann vielleicht auch mal Kinder kriegen?
Ist ja auch biologisch schwierig möglich in manchen Fällen, wenn es richtig extrem war. Sind dir die Haare schon ausgefallen?
Nee, aber sie hat sehr dünne Haare gehabt und ja, teilweise. Also,
hat sie zu so einem dünnen Pferdeschwanz gemacht? Das Gummi wurde nur so von drei Haaren gehalten?
Ja, genau, so kann man es beschreiben. Und da dachte ich mir auch schon, wie wäre das dann im Extremfall, wenn man zum Beispiel eine Frau kennenlernt mit einer extrem schweren Krankheit, die auch dazu führt, dass vielleicht auch sie beim Kinderkriegenprozess frühzeitig versterben wird. Also das ist so ein theoretisches Gedankenkonstrukt, dass ich von Glück sprechen kann, dass mir das selber nie entgegengetreten ist. Aber was passiert, wenn? Ja, gerade wenn du schon voll involviert bist in die ganze Angelegenheit.
Und wann, wenn man selber davon betroffen wäre, wenn man selber eine schwere Krankheit hätte, wann würde man es im Kennenlernprozess sagen? So beim ersten Date? Beim dritten Date? Oder so nach 2-3 Wochen?
Also es ist ja total egoistisch, nur die Perspektive zu sehen, wenn mir das passiert. Aber was wäre, wenn man irgendwann erfährt, okay, ich habe selber, keine Ahnung, Krebs als krasses Beispiel und ist aber trotzdem noch interessiert, eine Partnerin kennenzulernen, ist man dann einfach und sagt, ja, ich beheimliche das oder man will ja trotzdem irgendwie eine wertschätzende Partnerschaft mit jemandem haben.
Ich habe einen Kumpel, der hat mir neulich erzählt, dass er MS hat und ich musste in dem Moment total anfangen zu weinen, weil ich mich davor näher mit der Krankheit beschäftigt hatte und wusste, was auf ihn zukommen kann.
Ja.
Der ist auch in der Partnerschaft, hat einen Sohn. Und ich dachte so, Alter, fuck, ey. Also was würde man machen? Das finde ich, ist von beiden Seiten interessant und spannend. Und ich finde, ist moralisch nicht verwerflich, wenn man sagt, ey, dann würde man diese Beziehung, dieses Kennenlernen abbrechen. Ich selber hatte mal eine Freundin, die hatte Colitis Ulcerosa.
Und was ist das bitte?
Eine entzündliche Darmkrankheit. Also es ist, wenn du dann Schub hast, es kommt zu Entschüben. Das ist so, dann musst du eigentlich...
Kann man keinen Analsex haben?
In dem Moment nicht, ne? Also auf jeden Fall Dreck am Stecken. Nee, es ist halt einfach, als ob du die übelste Flitzekacke hast der ganzen Welt und es ist halt,
verdammt,
das ist nicht lustig.
Nein, ich weiß.
Ich möchte bitte, dass du dabei ernst bleibst.
Contenance.
Ganz genau. Du redest halt und auf einmal bricht sie halt das Gespräch ab und rennt auf Toilette. Und dann kommt sie 5 Minuten später wieder und dann willst du halt auch nicht in dieser Situation wieder einsteigen, was war denn gerade, weil jeder weiß ja, was gerade war. Und sie war halt noch so eine richtig feine Dame, ihr war das so ultra unangenehm und ich dachte mir dann irgendwann so, ey, ja, dann rennst du halt auf Toilette, ist mir doch scheißegal, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hatte sie oft weiße Hosen an oder?
In dieser Phase, in den Schubphasen nicht. Aber gut, die Beziehung ist nicht daran gescheitert, die ist einfach, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr emotional für sie das empfinde, was es braucht in einer Beziehung.
Aber eigentlich wäre es am besten, wenn sie damit selbstbewusst umgegangen wäre und dann, wenn sie von Toilette gekommen, dann so.
Ja, erledigt. Gut, aber das ist halt täglich grüßtes Murmeltier in so einer Schubphase. Das ist halt jedes Mal nach 5 Minuten wieder und so erledigt. Und
ja,
ja. Okay.
Es gibt so ein paar Krankheiten, die ich mir auch nicht für mich selber wünschen würde. Also,
ganz ehrlich, welche Krankheit wünschst du dir für
dich? Ja, keine, selber? Aber wenn ich mir so eine Rangliste vorstelle, wäre sowas zum Beispiel was, wo ich sage, muss nicht auf Top 1 sein.
Ich glaube, Frauen haben darunter mehr zu leiden, weil das Thema gesellschaftlich so auf Toilette gehen bei Frauen anders wahrgenommen wird als bei Männern.
Da sollten wir vielleicht entgegentreten und versuchen, dieses Bild anzugleichen, dass Frauen genauso wie Männer auf Toilette gehen dürfen.
Wow, das ist aber ganz lieb von dir. Also aber jetzt dürft ihr alle auf Toilette gehen.
Also bei meiner Tochter bin ich da ganz aktiv dabei.
Wie machst du denn das?
Ja, ich bin schon, wir glorifizieren den Toilettengang ganz bewusst mit ihr. Also ganz normal, also nicht anders, als wir es bei meinem Sohn machen würde. Wenn sie groß muss, dann wird es auch entsprechend
gewürdigt,
genau.
Also ist es denn so, dass das Töpfchen durchs ganze Haus gereicht wird und dass noch eine Kerze reingesteckt
Jeder
wird?
Jeder darf mal dran schnuppern und
Mann, ey, eigentlich gehört das nicht hier in den Podcast. Aber wo wir bei Geschlechterrollen sind und vielleicht auch Klischees, kommen wir zu unseren Abo-Möglichkeiten. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. Und auf iTunes könnt ihr auch gerne eine Rezension hinterlassen, da freuen wir uns sehr drüber. Wir haben eine schöne 1-Stern-Bewertung bekommen von Pio. War mal ganz gut, die zwei werden immer arroganter und frauenfeindlicher. Ich kann leider nicht mehr zuhören und bin raus. Schade, Pio, dass dich diese Nachricht nicht mehr erreichen wird. Das ist eine sehr arrogante Antwort übrigens, die ich ja gerade darauf abgebe.
Aber also, ich dachte, wir haben uns gebessert.
In Sachen Frauenfeindlichkeit auf jeden Fall. Also ich war nie frauenfeindlich, du warst es, muss man einfach sagen.
Ach wirklich?
Ja, du warst zutiefst frauenfeindlich. Mhm. Das war aber in deinem Herzen drin.
Woran? Wie
du hast ein ganz schwarzes Frauenherz.
Okay. Woran hast du das?
Weiß ich jetzt auch nicht, aber es war ein Gefühl. Das war einfach ein Gefühl. Also das kann ich nicht beschreiben, aber es ist einfach ein Gefühl. Wäre eine krasse Frauenantwort.
Apropos frauenfreundlich, wäre eine krasse Frauenantwort.
Nein.
Könntest du mal konkret bestimmen? Nein, es war nur ein Gefühl.
Nein, Pio, du merkst, wir machen ein bisschen Witze darüber, aber wir hatten eigentlich tatsächlich den Eindruck, dass wir uns in dieser Hinsicht gebessert haben und ich würde uns beide nie als frauenfeindlich bezeichnen. Also
außer beim Autofahren.
Es gibt bestimmte Themen, glaube ich, die sind Geschlechterrollen besetzt und das ist eine Form der Sozialisierung. Ich will mich dafür auch gar nicht rechtfertigen. Ich glaube, wenn man sich es ab und zu mal bewusst macht und sich auf einen Veränderungsprozess einlässt, ist das schon gut. Aber Pio, mit wem rede ich eigentlich? Du bist ja eh nicht mehr dabei.
Mit allen anderen, die schlechte Rezensionen schreiben wollen.
Okay. Und ihr könnt natürlich uns folgen auf Facebook und Instagram. Da gibt es auch Infos zur Tour 2019. Anfang des Jahres 2019 werden wir touren und es wird ein neues Buch rauskommen. Und wir haben uns schon ganz viele schöne Sachen überlegt. Das wird wirklich großartig. Wenn ihr auf Instagram und Facebook uns folgt, dann erfahrt ihr darüber natürlich viel, viel mehr. Auf Instagram habe ich gestern eine sehr, sehr peinliche Story gemacht. So, kennst du das, wo du merkst, im Machen, das ist überhaupt nicht witzig.
Mhm.
Und du würdest andere Menschen dafür verurteilen, wenn sie sowas machen?
Wenn ich Instagram-Stories mache, stehst du immer neben mir und schon während ich es mache, sagst du, das ist so unangenehm und peinlich, lösch das bitte sofort. Von daher generiere ich nie irgendwie eine Selbstsicherheit, Stories zu machen. Deswegen gibt es so wenig Stories von mir.
Und deswegen, ich habe mir mal ein paar Instagram-Profile gestern angeguckt. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Aber kennst du diese Frauen, die so schematisch immer gleich sind, die immer aus dem gleichen Winkel gucken? Ich habe da so durchgescrollt durch die verschiedenen Profile und dachte mir, wow, das fühlt sich an wie ein Theater. Also sie benutzen immer die gleichen Posen, immer die Getränke gleich inszeniert, immer die Hintergründe sehr ähnlich. Als ob einer das vorgemacht hat in der Klasse, ein Lehrer und alle anderen Frauen, und das betrifft speziell Frauen, machen das nach und sagen, okay, so muss ich jetzt mich also positionieren. Gibt es so einen Instagram-Workshop?
Habe ich mir auch schon mal gefragt. Vor allem, was mir dabei einfällt, Raubkopien werden ja nicht besser. Also mit jeder Kopie wird es ja schlechter. Was passiert dann am Ende? Also was bleibt dann am Ende in der Essenz übrig? Nämlich das, was du machst, die schlechten Instagram-Stories, weil du dir als Vorbild die Frauen genommen hast.
Nein. Aber bei manchen Instagram-Profilen bin ich sofort im Hassmodus. So. Die haben so eine bestimmte Selbstgefälligkeit, die sie ausstrahlen. Aber da muss ich mir ja wahrscheinlich an die eigene Nase fassen und meine eigene Selbstgefälligkeit.
Aber deine Frage war ja, ob es so ein Workshop gibt. Und ich würde fast behaupten, es gibt es bestimmt, mit Sicherheit.
Klar.
So einen teuer bezahlten, wie komme ich auf so und so viel Follower bei Instagram und wie mache ich die besten Stories? Da frage ich mich, wer sind diese Menschen, die sowas wahrnehmen? Keine Ahnung.
warum viel wenig hilft beim Kennenlernen, das ist unser Thema. Und da kommen wir gleich nach unserem Sponsor zu. Und unser Sponsor diese Woche ist Jewett. Ich arbeite im Moment viel. Ich glaube, das im Moment kann ich rausstreichen. Aber manchmal vergesse ich es beim Arbeiten zu essen. Und dann bin ich irgendwann um 14, 15 Uhr so ausgehungert, dass ich so einen Impuls greife. Also dann greife ich alles, was auf dem Tisch liegt. Und wenn im Moment irgendwelche Süßigkeiten auf dem Tisch liegen, dann greife ich die auch. Also ich habe eine ganz, ganz geschwächte Impulskontrolle dann. Ja. Und weiche ab von meinem eigentlichen Plan, mich gesund zu ernähren. Und das ist der Moment, wo ich anfange, mich selber dafür zu verurteilen. Und ich merke auch, es geht mir viel besser, wenn ich mich gesund ernähre. Ja, also klar. Sowohl so für mein eigenes Werteempfinden auf allen Ebenen, als auch physisch einfach.
Natürlich.
Und mein Leidensweg hat jetzt ein Ende mit Jewett. Die machen bessere Ernährung einfach. Es gibt dort 20 fertige Gerichte zur Auswahl, alle mit 100% natürlichen Zutaten zubereitet und die sind komplett frei von Zusatzstoffen. Alle Gerichte werden von Ernährungsexperten und Köchen entwickelt und die könnt ihr euch auf jewett.com mal angucken. Die werden da vorgestellt, die Köche und die Ernährungsexperten, und die Gerichte werden dann direkt auf minus 18 Grad schockgefroren, dass die Nährstoffe und die Vitamine erhalten bleiben. Und man kann es bestellen, dann kommt es als Paket. Man holt es dann einfach aus der Gefrierbox raus, macht das entweder in der Mikrowelle oder meine Präferenz im Ofen warm. Und wenn das Gefrierfach leer ist, dann kann man sich einfach mehr bestellen wieder. Die werden kostenlos geliefert und ihr könnt das mal ausprobieren, wenn ihr sagt, ihr habt Appetit bekommen, auf chewit.com, J-U-I-T, und mit dem Rabattcode
BESTEFREUNDINNEN20 erhaltet ihr 20% auf die gesamte Jewit-Box.
Warum viel wenig hilft beim Kennenlernen, das ist ja unser Thema. Und ich bin gestern in Gedanken in so einige gescheiterte Kennenlernprozesse von mir gereist, weil ich hatte es manchmal, dass ich eine Frau unglaublich gut fand. Also das war...
Manchmal.
Fandest du, ich hatte es öfters? Ich bin jemand, der lässt sich...
Ich weiß, wir waren einmal in einem Finnlandurlaub und du hattest dort die Liebe des Lebens kennengelernt.
Bitte nicht.
Die war nur durch einmal sehen auf einer Party und wir mussten am nächsten Tag nochmal extra zu dieser Party fahren, wo ich denke, die wird nicht mehr stattfinden, und zum Bahnhof. Und ich glaube zum Flughafen, in der Hoffnung,
dass wir
die bei der Abreise erwischen.
Ich hatte es verdrängt.
Und ich dachte, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Aber es war die Liebe meines Lebens. Du hast, glaube ich, danach sogar noch einen Radioaufruf gestartet auf einem finnischen Radiosender. Okay, ich glaube, ich erinnere. Oder? Ist doch so, oder?
Fix dich.
Warum viel wenig hilft.
Warum viel, viel hilft, dachte ich mir. Aber das... ist mein Naturell. Ich gehe alle Projekte ambitioniert an, wie du merkst. Stell dir mal vor, die hätte das irgendwann rausgefunden, was wir da angestellt haben. Ich meine, ich habe mich richtig gut mit ihr verstanden im Club und wir haben auch rumgemacht im Club.
Nein, du hast sie nicht mal angesprochen.
Doch!
Nein!
Hundertprozentig!
Du hast sie nur gesehen.
Nein, ganz ehrlich, ich habe mit ihr zumindest geredet.
Also vielleicht ist das aus meinem Gedächtnis wieder verbrannt.
Aber ich weiß hundertprozentig, okay, dass ich mit ihr geredet habe, okay, weil ich auch sehr nah an ihren Brüsten dran stand.
Okay.
Und die waren ziemlich üppig. Und
das war das Argument?
Nein, überhaupt nicht. Das war ja die Frau, oder es war wahrscheinlich nicht die Frau. Das Problem ist ja, wenn man so richtig ausgedörrt ist in Sachen, ja, Beziehung und einfach sich das mal wieder wünscht.
Und man muss dazu sagen, wir waren 3 Wochen zu dritt, also 3 Männer auf dem Boot. Also
auf jeden Fall, und ich war richtig auf letzter Lunte, muss man einfach sagen. Und dann kam so eine weibliche Heiligkeit in mein Leben. Die hat natürlich alles abgekriegt an Projektionen, ja, an Wünschen, an Beziehungswünschen, an Sexualität, was ich so in mir hatte. Also das war wirklich eine ganz, ganz bunte Projektionsfläche. Das weiß ich im Nachhinein. Ich war einfach in dem Moment verfangen in dem Bild. Das ist jetzt meine Traumfrau. Das muss sein. Und natürlich war die Projektionsfläche umso größer, je weniger Kontakt ich tatsächlich, ja, mit ihr hatte.
Sag mal, ich überlege gerade nochmal die Radiogeschichte. Bist du nicht nochmal danach separat dahin geflogen? Das war gar nicht in der Zeit. Du bist nochmal extra hingeflogen, um im Radiosender einen Aufruf zu starten.
Doch, doch. Die Geschichte war die. Das ist auch wirklich meine aller peinlichste Geschichte. Ich habe mir danach am Wochenende Urlaub genommen,
ja, genau,
um da nochmal hinzufliegen, um in dem Club Party zu machen. Alleine. Das musst du dir mal vorstellen. Alleine. Und ich habe mir das so richtig ausgemalt, wie wir uns dann da sehen und so, sie sich an mich erinnert und wir dann so ins Gespräch kommen und sich daraus was entwickelt. Und was ist passiert? Ich bin in diesen Club und stand davor alleine. Und kam mir einfach so schäbig vor. Ich dachte mir, was machst du hier, verdammt? Was machst du hier? Und dann kamen so 2 Dudes an und meinten, ey du, wir gehen kurz rein in den Club und dann gehen wir auf eine Privatparty. Hast du Bock mitzukommen? Und ich so, okay, dann ist das wahrscheinlich mein Schicksal.
Ja.
Und letzten Endes waren wir kurz im Club, es war keine Menschenseele an diesem Wochenende da, weil diese spezielle Party anscheinend nicht stattgefunden hat.
Stimmt, genau.
Und wir sind dann zu denen auf eine Privatparty und in Finnland ist es so, dass überall in den Häusern Saunen sind.
Mhm.
Und auf dieser Party war ein fetter Pool, es wurde sauniert und dieses Gefühl von, ich habe hier eigentlich was zu erledigen, ist schnell gewichen mit dem Pegel und ich hatte eine richtig gute Party. Klar, ist so eine leichte Melancholie mitgeschwungen, hätte ich nicht doch noch weitersuchen müssen und vielleicht gäbe es dann diesen Podcast nicht, weil ich irgendwo verhaftet in Finnland wäre mit einer großbrüstigen Frau.
Ist dann immer wieder das Gefühl entstanden, dass jede Situation, die jetzt kommt, gleich dazu führen wird, dass diese Person wie so ein Heiligenschein vor dir auftreten wird, dass alles schicksalsgefügt ist? Also
nein.
Wenn ich die Geschichte so höre, da haben mich zwei Typen angesprochen und gefragt, ob ich auf eine Privatparty mitkommen will, würde bei mir sofort der Gedanke entstehen, das muss genauso sein, weil das Schicksal fügt mich zu ihr. Und
sie treffe dann in der Sauna. Sie macht gerade in dem Moment, wo ich reinkomme, einen Aufguss und es zischt alles so. Und ich so,
mit ihren schwitzigen Brüsten.
Ja, die reibt sie dann so. Manche wedeln ja das Handtuch und die macht immer so ins Gesicht. So, und jetzt der nächste.
Oh, das wäre ein Saunaaufguss nach meinem Geschmack.
Wenn der Saunaaufguss zu heiß wird, dann kannst du dich in ihren Brüsten verstecken. Da ist das Gesicht halt nicht so betroffen.
Ja,
ist
eine gute Idee. Soll man nicht, man soll immer offen mit seinem Gesicht, aber da darf man.
Da darf man, ganz genau. Der Schutz der weiblichen Brust, den kann man dann aufsuchen.
Aber ich muss sagen, diese Frau, ich habe sie ja auch gesehen im Club, hatte was. Also ich konnte schon verstehen, warum du da so hinterher bist, weil die hatte so eine gewisse Aura und die war auch wirklich wunderschön, zumindest in meinen Gedanken im Nachhinein.
Hast du auch noch auf sie unaniert dann?
Nee, leider nicht.
Aber hast du auf die Story unaniert, wie ich mich so krass peinlich gemacht habe?
Nee, sie gehörte ja dir. Da darf ich nicht masturbieren drauf.
Klar kannst du. Nein. Also ich fände es völlig in Ordnung, wenn du auf meine Freundin masturbierst.
Was?
Also auf die natürlich nicht rauf masturbierst, aber auf die Vorstellung, warum nicht? Also nicht aus Respektlosigkeit ihr gegenüber, das ist ja für mich ein Kompliment. Okay, und dann komme ich so, halt, stopp. Hier bin ich dran.
Hier übernehme ich.
Ab hier so, ich halte dir den Penis zu im letzten Moment und sage so, abgespritzt wird woanders. Appetit kannst du dir holen, aber.
Nein. Nee, ich weiß nicht, da widerstrebt sich das auch mir. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Also, ich weiß, dass ich das nicht möchte, mir auf deine Freundin
aufzuholen. Okay, irgendwie gibt mir das trotzdem ein sicheres Gefühl, dass du das nicht willst. Also, es ist einfach schön, das ist so eine Grenze, die nicht durchbrochen wird. Und dann denke ich an den Moment zurück, wo du von deinem guten Kumpel die aktuelle Freundin gebumst hast.
Das ist lange, lange her.
Ah, okay. Dann
und
ist
das ist nicht das Gleiche.
Ist das so ein bisschen, als ob man mal den Knopf einer Atombombe drückt und sagt, das ist lange, lange her.
Ich hatte damals schon die Zeit-Bims-Maschine.
Ich bims dich genau an dem Tag, bevor du mit meinem besten Kumpel zusammenkommst.
Mm.
Das wäre auch moralisch verwerflich. Aber gut, Moral. Das ist so ein kleines Wabern im Hintergrund bei dir anscheinend.
Moral und Oral, das liegt so nah beieinander.
Das liegt
so
sündhaft dicht beieinander.
Moral
befriedigt. Scheißegal.
Ich hole mir hier die morale Befriedigung.
Die Oralkeule. Ich habe eine Frau kennengelernt und die war ähnlich wie die Finnin. Also, und immer wenn ich so eine Frau kennengelernt habe, dann ging es natürlich nicht darum, die einmal zu bimsen, sondern dann hat sich dieses große Beziehungspäckchen aufgemacht. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als du dir eine Freundin gewünscht hast, eine Beziehung.
Oh ja.
Ist es auch lange her, ich weiß. Aber da ist ja immer, man wünscht sich nicht, dass man irgendwie, oh, endlich habe ich mal was Warmes neben mir liegen, die ich bimsen kann, sondern man wünscht sich diesen Austausch, dieses Nachhausekommen, dieses Ankommen. Hm. Du kommst nach Hause und es ist jedes Mal, als ob dein bester Freund zu Hause ist und ihr eine Riesenzeit habt und ihr über den Tag nochmal sprechen könnt. Und es ist so wie.
Aber das ist noch eine ziemlich schöne Vision, die du hast. Ich war schon an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich will einfach nicht mehr alleine sein.
Die letzte Zündung bevor.
Also das ist ja noch die Stufe davor. Ich möchte was Schönes und irgendwann so noch, ich will einfach nicht mehr alleine sein. Ich möchte nicht mehr alleine einschlafen.
Okay, gut, diese Stufe gibt es auch.
Und ich glaube, ab dann fängt auch an, mehr ist mehr. Wenn man dann sich noch mehr Mühe gibt beim Kennenlernen von Frauen, das, was am Ende nur dazu führt, dass man noch länger alleine bleibt. Also man gerät
ja,
in so einen
genau,
Strudel. Ich muss mehr dafür tun, damit ich nicht mehr alleine bin, weil ich nicht mehr alleine sein will, also muss ich noch mehr dafür tun.
Bei mir ist dieser Strudel immer entstanden, wenn diese große Vorstellung von der Frau war. Also wow, die könnte hier der Schlüssel für mein Beziehungsschloss sein. Und dann bin ich in mein normales Muster 100% Alarm. Also bei diesen Frauen dann halt nur. Sonst ist es immer so, ja, ist mir doch egal. Also klappt oder klappt nicht. Und das merke ich auch auf geschäftlicher Ebene. Also ich muss natürlich ein Interesse an dem Geschäft haben, was es zu machen gibt. Mhm. Aber je mehr ich mich da reinsteigere, so von wegen, okay, das muss jetzt unbedingt passieren, mhm, desto weniger passt es. Und es ist dann eher aus einer Haltung heraus, dass genug im Moment passiert. Und wenn das andere noch on top passiert, ist das schön, aber es muss nicht sein. Ja. Und wenn ich in diesem Modus war mit Frauen, dann war ich genau in dem Modus, wo ich quasi unbesiegbar war. Da habe ich das Feigenblatt von der Schulter genommen. Und das war aber auch so, dass ich mich dann in dieser Phase natürlich nie auf Frauen eingelassen habe, weil ich gedacht habe, ja, okay, wenn das läuft jetzt so gut. Aber wenn ich in diesem Modus war, das ist jetzt eine richtig krasse potenzielle Beziehungspartnerin.
Hier muss es klappen.
Und dann war ich in diesem, davon gab es ja immer nur eine dann, ne?
Ja.
Eine auf der ganzen Welt. Und hier muss ich alles, was ich kann, in die Waagschale legen.
Das Universum hat sich hier gerade
geöffnet für einen kurzen Moment.
Und mir signalisiert, das muss es jetzt sein, das wird es sein.
Gib alles, lauf los, Forrest. Natürlich hat es da nicht funktioniert.
Natürlich nicht.
Weil ich mich so krass da reingehängt habe mit allem, was ich hatte, mit Dates, mit wie die Dates ausgefallen sind, mit, ja, du hast völlig recht, das ist witzig, was du erzählst. Also Extremform von einer Kommunikation, wie sie laufen könnte. Aber man hat sich so richtig angebiedert, aber auf einer sehr subtilen Ebene, dass ich selber nicht gemerkt habe.
Naja, also ich würde nicht sagen, dass du subtil warst. Du warst schon ziemlich offensiv bei diesen Frauen.
Ganz ehrlich, in Finnland war sehr subtil.
Also ich würde gerne wissen, was passiert wäre, wenn sie das herausgefunden hätte. Das ist wirklich das Experiment, was ich gerne mir gewünscht hätte, dass es am Ende funktioniert, nur um zu sehen, ob sie sich darauf eingelassen hätte oder gesagt hat, was ist das für ein weirder Stalker, der mir hier entgegengetreten ist. Okay,
und das Peinlichste an der Geschichte ist, ich habe sogar noch einen Aufruf in der Zeitung
ja,
gemacht.
Ja, das war, ey, es ist unfassbar. Hast du den Zeitungsausschnitt noch?
Nein, natürlich. Den habe ich sofort weggeschmissen, als mich die Nachricht erreicht hat. Aber das bin ich in 100% Aktionsmodus.
Wie lautete denn der Zeitungsaufruf? War da auch ein Bild?
Von mir?
Ja.
Nein.
Okay, und wie lautete der? Oder war das so richtig?
Deutscher sucht Finnen aus dem Club und die haben so ein bisschen humoristisches abgehandelt. Erst haben die halt mit mir so ein kleines Interview gemacht, alle total ernst und besorgt, und dann habe ich den Zeitungsartikel mir übersetzen lassen, ja. Das war ja auf Finnisch von einem Kumpel, und er meinte, dass sie sich krass über mich lustig gemacht haben. Das war einfach um so ein Gefälle wahrscheinlich zwischen, die schönen finnischen Frauen sollen hier nicht
von den widerlichen Deutschen besamt werden.
Bleib mal schön zu Hause mit deinem Samen. Dir halten wir den Penis zu, pressetechnisch. Ja gut, und das war wirklich mein Worst Case. Aber da kannst du mal sehen, Jakob im Aktionsmodus.
Auf jeden Fall. Da habe ich schon gemerkt, wo die Reise hingehen könnte mit dir.
Und es entsteht natürlich ein Gefälle zwischen dem Mann und der Frau. Also die Frau denkt sich so, was ist an dem Typen faul, dass er mich so krass will?
Ja, auf jeden Fall. Und was macht ihn dann noch überhaupt noch besonders?
Wenn gar nichts mehr. Also das ist so ein sicherer Catch für mich. Das kann ich mit Augen zu einen Home Run einfach fangen in der höchsten Reihe des Stadions. Dann kommst du ganz schlaff bei mir an die Kugel. Das ist dieser Mann, der sich so anstrengt. Komisch. Also das heißt nicht, dass man nicht aufmerksam sein sollte. Und ich glaube, dieses Anstrengen sollte in viel, viel feineren Ebenen stattfinden. Und das habe ich für mich erst im Laufe der Jahre erkannt. Also es heißt, gut zuhören, intime Gespräche führen, aber trotzdem auch in dieser Kennenlernphase seine Unabhängigkeit wahren.
Ja, und vor allem auch bei der Frau bleiben in dem Fall, was dir, glaube ich, in vielen Situationen nicht so richtig gelungen ist. Nur bei den Frauen, die du wirklich wolltest, warst du auch gedanklich sehr bei ihnen. Also es fällt mir im Nachhinein auch stark auf, dass du mir dann die Nachrichten geschickt hast, ja, die macht übrigens das und das und hat mir das und das erzählt, dass es dann viel mehr um die Personen ging, als bei Frauen, die so nur nebenbei liefen, war immer,
ist mir doch scheißegal, ob die sich meldet.
Ich habe mit der das und das gemacht und dann habe ich die und die so da und dahin geführt. Also
es war, interessanter Gedanke, den du da aussprichst, weil das eine ist, die Frauen, von denen ich nicht so wirklich was will, deren Umwelt kreiere ich, und die Frauen, von denen ich sehr doll was will, die kreieren meine Welt und meine Umwelt. Und dementsprechend ist man nur Spielball.
Ja, genau. Aber leider wollten sie mit dir nicht spielen. Sie haben dich nur in die Ecke gefeuert.
Nächstes Mal gehen wir deine gescheiterten Anmachversuche durch. Ey.
Die sind einfach nur traurig und zum Weinen. Deine sind wenigstens zum Lachen.
Ey, die Folge könnten wir dann entsprechend sponsern lassen.
Von?
Naja, müssten wir dann noch herausfinden.
Von einer Taschentuchfirma.
Noch wird hier kein Name genannt, wenn kein Geld geflossen ist. Und wir haben eine Hörermail gekriegt an beste@bestefreundinnen.de, die ganz gut zum Thema passt. Die kommt von Paulina. Hallo Max, hallo Jakob, zu mir. Ich bin 30 und seit ein paar Wochen in einer neuen Beziehung. Ich war davor ungefähr 1,5 Jahre Single und habe die Zeit auch wirklich sehr genossen und alles nachgeholt. Ja, ja. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Wissen wir natürlich, ne? Zu meinem Problem, wie ich es gerne nenne. Ich bin bzw. war es gewöhnt, immer nach Liebe zu betteln und meine gesamte Energie darin zu stecken, dem jeweils anderen es recht zu machen und nach Aufmerksamkeit zu suchen. Ist ganz interessant, jetzt kommen wir nämlich in die Rolle der Frau, wenn der Mann sich zu sehr anstrengt.
Mhm. Kennst du, ne?
Es ging so weit, dass ich mich selbst als Person verloren habe und eher auf die Bedürfnisse des Partners fixiert war, als auf meine eigenen. Nennt es Aufopfern. Und da sind wir in diesem Bild, wenn du dich aufopferst, dann kreiert der andere deine Wirklichkeit, ja, und nicht du deine eigene. Du bist der Spielball, du bist der Flipperball. Dies hat sich in der Single-Zeit definitiv geändert. Ich bin wieder ich selbst geworden und höre auf meine Gefühle und Wünsche. Eines jedoch nicht. Ich merke, dass ich einen Typen nur interessant und anziehend finde, wenn er mich am langen Arm verhungern lässt. Das fixt mich unheimlich an und ich denke ununterbrochen an ihn. Das war meiner Meinung nach auch immer ein Zeichen dafür, dass ich mich in jemanden verguckt habe und mir mehr vorstellen kann. Selbst wenn der Typ vom Aussehen gar nicht so mich anspricht. Egal ob Affäre oder potenzieller Partner. Anders ist es eben, wenn ich mit Aufmerksamkeit überhäuft werde. Das schreckt mich eher ab. Momentan ist es so, dass mein neuer Freund eher zum Überhäufen neigt, was mich wieder gefühlsmäßig abstumpfen lässt. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich mich wirklich langfristig mit ihm. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich mich langfristig auf ihn einlassen kann und mir mit ihm was vorstellen kann. Die Gefühle schwächen ab. Ich finde es selbst unheimlich störend und sollte eigentlich glücklich sein, geliebt zu werden, ohne danach betteln zu müssen. Ich weiß, das klingt sehr verrückt, aber so ist es nun mal. Habt ihr eine Idee, wie ich selber mir da helfen kann? Liebe Grüße, Paulina. Ihre Frage ist ja eigentlich konkret. Kann sie lernen, geliebt zu werden? Kann sie lernen, begehrt zu werden? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ganz, ganz natürlich, dass wir uns immer fragen, was ist faul? Man begibt sich nämlich nicht auf Augenhöhe, wenn der eine mehr liebt als der andere. Wenn der eine die ganze Zeit sagt, okay, ich muss mich hier anstrengen, ich muss hier was machen. Weil es gibt dem automatisch dem anderen das Gefühl, warum glaubt er eigentlich nicht, dass wir hier auf Augenhöhe sind?
Und es ist eine Form der Entwertung am Ende. Also wenn man ständig in dem Prozess ist, dass man sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, du bist die tollste Frau der Welt, dann ist es irgendwann auch so für die Frau oder auch dem Mann, wenn es andersrum ist, dass er sich nicht nur fragt, ist hier was faul, sondern es gibt nichts Besonderes mehr. Es ist so, wie wenn man jeden Tag Schokolade isst oder jede Stunde Schokolade isst, dann irgendwann hängt einem die Schokolade zum Hals raus. Also ich glaube, man muss bei Komplimenten und auch dem Gefühl, geliebt zu werden, das ein bisschen so dosieren wie ein gutes Dessert.
Sehr, sehr sparsam.
Sehr, sehr sparsam.
Du bist ja mit Komplimenten sehr sparsam.
Ah ja, meine Freundin ist auch extrem unterhungert.
Ja, du, jetzt hast du hier mal wieder einen Bronk.
Es ist so weit gekommen, dass meine Freundin, wenn ich sie jetzt mal in den Arm nehme oder ihr ein Kompliment mache, dass sie der ganzen Sache nicht traut und dem Braten irgendwie denkt, ich will irgendwas von ihr. Weswegen, schwierig. Also
ja, nimmst du sie denn in den Arm und dann sagt sie so, dann ist sie so verwundert und ja, dann genau. Sagst du, nee, reingelegt, du bist hässlich.
Nein, das sag ich. Sie guckt mich dann so an und denkt sich so, was passiert hier gerade? Willst du irgendwas von mir?
Aber ich glaube, da gibt es auch nochmal einen feinen Unterschied zwischen in der Beziehung sein, ja, und dann natürlich eine gute Dynamik haben. Und da sind Komplimente unglaublich wichtig. Mhm. Wertschätzung des Partners ist unglaublich, ja, wichtig. Aber gerade in dem Kennenlernprozess, ich glaube, da gibt es auch mehrere Sorten von Frauen. Manche Frauen sind so ausgehungert, dass sie sich über jegliche Form von Komplimenten, mhm, freuen und darauf dann auch total anspringen. Du bist eine unglaublich schöne Frau. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Eine wirklich unglaublich schöne Frau. Und die fühlen sich von sowas so, wow, endlich. Und das gibt es und das ist auch völlig in Ordnung und legitim. Und dann gibt es aber auch die Frauen, die sagen, eigentlich ist mir das ein bisschen zu viel und irgendwas passiert hier gerade. Mhm. Und auch das ist völlig natürlich erstmal. Und auch in der Anfangszeit einer Beziehung, dass wenn es da so ein Mismatch, so ein Gefälle gibt zwischen der eine begehrt den anderen mehr als den anderen, ist es so, dass du sagst, hier habe ich nicht das Maximum erreicht, was ich in Form von Partnerschaft, ja, erreichen könnte. Weil also, sonst, ja, würde er mich nicht so begehren, ja, wenn ich das Maximum erreicht habe. Dieses Gefühl wird bei dir unterbewusst ausgelöst.
Also wie ich schon meinte, es wird in einer gewissen Form entwertet. Also die, es ist ja eine subjektive Wahrnehmung, wenn der Mann sagt, du bist wunderschön und du bist die schönste Frau der Welt. In dem Moment fragt sich vielleicht dann auch die Frau, ist es nur für ihn so? Bin ich wirklich wunderschön? Für andere vielleicht auch. Ist es überhaupt ein messbares Kompliment, was er hier macht? Oder ist es einfach nur sein Wunsch, dass ich ihn nicht verlasse, weil ich ja eigentlich über seiner Wertigkeit stehe?
Mhm. Und eine zweite Ebene kommt noch dazu. Und da musst du dich selber fragen, ist es so, dass du oftmals Männer nur lieben kannst, die dich nicht lieben? A, würde ich sehr, sehr stark behaupten, dass du die Männer dann nicht wirklich liebst, sondern dir was von denen erhoffst, also einer Sehnsucht hinterher rennst, die leicht mit Liebe verwechselbar ist, aber was nicht wirklich Liebe ist, aus meiner Perspektive. Ne? Also
wir haben ja einen Experten sitzen, der ist einer finnischen Frau hinterhergerannt.
Ganz genau. Also das heißt, das ist ja eigentlich aus einem Mangel heraus. Mhm. Und da musst du dich fragen, und ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr rausgeholt, den alten Schuh, aber welches Beziehungsmuster, welches Liebesmuster hast du gelernt? Ja, du glaubst immer nicht daran.
Doch, aber ich glaube da absolut dran.
Also geh mal eine Generation zurück. Geh mal in die kriegstraumatisierten Menschen. Also zum Beispiel mein Opa.
Ja.
Der war nicht im Krieg, aber der hat Krieg in der Nachkriegszeit miterlebt. Also ist jetzt nicht eingezogen worden oder so, weil er zu jung war. Aber guck dir mal an, wie der Beziehung leben kann und wie der Komplimente leben kann und wie der Liebe leben kann. Mhm. Das kommt jetzt so ganz langsam aus ihm heraus. Aber ich glaube, das hat auch viel mit Krieg und Kriegstraumatisierung zu tun, dass du dein Ich und dein emotionales Päckchen einfach abschließt irgendwo und den Schlüssel wegschmeißt, sobald du tiefst traumatische Erfahrungen machst.
Klar.
Diese Männer haben eine ganze Generation an Söhnen großgezogen, die auch in einer bestimmten Form beziehungsgeschädigt sind.
Ja.
Und auch Töchter natürlich. Und dieses Prinzip schwächt sich jetzt über mehrere Generationen ab.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist einfach was, wo unsere Generation auch noch was von
spürt. Die Nachwehen spürt auf jeden Fall.
In einem viel, viel abgemilderten Rahmen. Aber das muss man sich einfach bewusst machen.
Und wir haben aber auch die Zeit, uns mit diesen feingliedrigen Strukturen auseinanderzusetzen, dass wir überhaupt ein Gespür dafür entwickeln, warum werde ich zu wenig geliebt oder warum kann ich nicht mehr Liebe geben, also dass wir uns überhaupt damit auseinandersetzen können, kommt natürlich auch daher, dass wir kriegsfrei sind seit mehreren Jahrzehnten und deswegen auch kein Problem haben, uns damit auseinanderzusetzen.
Genau. Es geht nicht mehr ums nackte Überleben. Also wir sind nicht mehr jeden Tag im Überlebenskampf und unser Bewusstsein hat dann Platz und Raum, dass wir hier überhaupt diesen Podcast machen.
Ist doch wirklich so.
Ja.
Ich frage mich auch, was dann die nächste Stufe ist, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, wenn wir
Wir transzendieren uns.
Genau. Irgendwann in einen physisch freien Raum, wo wir nur noch in Gedanken leben.
Was interessant ist bei der ganzen Sache, finde ich, Paulina, ist deine innere Wahrheit vielleicht auch als unterbewusstes Muster, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden, weil du dieses Muster in irgendeiner Form mal erlebt hast und deshalb dich von Menschen angezogen fühlst, wo du eigentlich merkst, die lieben dich nicht und die werden dich auch niemals lieben.
Oder hast du einfach nur ein krasses Weichei als Freund? Wie du kurz gedacht hast, hier kommt irgendwas ganz Tiefsinniges.
Oder das. Und der ist es nicht wert, geliebt. Nein, Quatsch. Jeder Mensch ist es wert, geliebt zu werden. Aber du weißt, was wir meinen. Vielleicht ist er auch einfach nicht die Form von Männlichkeit, die du in einer Partnerschaft leben möchtest. Vielleicht ist er wirklich einfach nur so ein Schluck Wasser, den man in die Ecke gestellt hat. Und der so, oh, das macht mich so traurig, das zu hören. Ja.
Und beim Sex, oh, ich liebe dich so, es ist so schön. Es ist
ich liebe dich so sehr, darf ich dir, weil ich dich so liebe, ins Gesicht spritzen.
Ja, aber nicht ins Auge.
Das ist ein Liebesbeweis.
Empfange die Samung.
Oh Gott. Das hat gleich so ein Kirchenheil, wenn du das so sagst. Mhm,
natürlich, ganz bewusst.
Okay. Nina hat uns geschrieben. Hallo Max, hallo Jakob, zu meinem Anliegen. Ich bin mit meinem Freund fast ein Jahr zusammen und diese Mail geht in eine sehr ähnliche Richtung und die haben wir ausgewählt, weil das auch irgendwie schön in die Kerbe schlägt, nochmal ein bisschen anders beleuchtet. Seit 3 Monaten wohnen wir auch in einer gemeinsamen Wohnung. Bis jetzt hat das alles super geklappt. Ich habe mich von ihm immer geliebt gefühlt und wir waren immer auf einer Wellenlänge. Zu Beginn unserer Beziehung war er derjenige, der von sich aus gesagt hat, dass er am Anfang dachte, ich sei nicht in seiner Liga und eine Liga zu hoch für ihn. Er konnte sein Glück kaum fassen. Jetzt scheint alles sich zu drehen. Seit ein paar Wochen hat mein Freund ein neues Studium begonnen, findet alles spannend und aufregend, lernt neue nette Leute kennen und scheint darin voll aufzugehen. Ich rücke dabei immer weiter in den Hintergrund. Er hat weniger Zeit für mich und wertschätzt mich viel weniger als früher. Ob mit Komplimenten oder Gesten, er macht den Max. Das habe ich jetzt dazu gedichtet. Er kommt auch gar nicht mehr an beim Schlafen, um mich zu kuscheln oder zu küssen. Und hier geht der Teufelskreis los. Ich habe mein Selbstbewusstsein in den letzten Monaten scheinbar stark von seiner Aufmerksamkeit und Zuneigung abhängig gemacht und falle jetzt auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich muss lernen, nicht wieder selbst zu lieben und auch ohne seine Zuneigung auszukommen. Das fällt mir aber sehr schwer. Sie schreibt das wie so eine Zuckerdiät, die sie gemacht hat und jetzt muss sie wieder lernen, also, weniger Süßigkeiten zu essen.
Mir kam sofort der Gedanke, sie ist ein Liebesblutegel.
Ich werde auch aktuell sehr emotional, weine viel und lasse mich von der Stimmung zwischen uns herunterziehen. Das wiederum macht mich in seinen Augen natürlich noch schwächer und noch weniger begehrenswert. Ich würde nicht das Wort schwach benutzen, sondern unabhängig. Weil Schwach und Stärke, das ist so eine Sache, ich glaube, beides sollte man sich erlauben können in der Beziehung. Ich weiß, manchmal muss man sich rar machen, damit der andere wieder Interesse an einem hat. Aber das fällt mir aktuell doch sehr schwer. Ich bin auch kein großer Freund von Spielchen aller Willst du gelten, mach dich selten, aber ich sehe auch keinen Ausweg mehr. Was denkt ihr? Welche Strategie sollte ich am besten einsetzen, damit er sich für mich wieder mehr interessiert? Weißt du, was, glaube ich, das fundamental Schwierige ist in dieser Mail?
Ich glaube ja.
Wir reden ja immer von, wer kreiert welche Wirklichkeiten. Und der Denkansatz ist, was kann ich für ihn tun, damit er mich wieder mehr mag? Das heißt, du denkst aus dieser Blase weiter.
Genau.
Und eigentlich müsstest du die Blase durchstechen und sagen, was kann ich für mich tun? Und dieses, was er dann darüber denkt und macht und tut, das kommt von ganz alleine.
Und ist mir eigentlich auch egal.
Was heißt egal? Also ich glaube, egal ist immer so eine negativ behaftete Haltung. Es ist,
also mit egal meine ich, es darf nicht in den Stellenwert geraten, ich mache die Sachen, damit ich für ihn interessant wirke.
Sondern ich mache die Sache der Sache will.
Genau.
Also ich gehe nicht.
Und weil ich es machen will, weil ich Bock drauf habe und weil mir es Spaß macht.
Darum habe ich auch keinen Bock mehr ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich mache der Sache der Muskeln wegen und nicht des Gefühls, dass man sich gut fühlt.
Ja.
Also ich will mir nicht irgendwie meine Zeit verschwenden, um mir einen geilen Körper aufzubauen, weil ich will einen Sport machen des Sports wegen und nicht des Aussehens wegen. Und ähnlich ist das, dass du eine Sache machst, der Sache wegen, für dich, nämlich weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Und der Freund oder dein Freund ist vielleicht der zweitwichtigste oder nach der viert- oder fünftwichtigste.
Und es muss einen Zeitpunkt mal gegeben haben, wo du für ihn so interessant warst, dass er auch dir entsprechend entgegengetreten ist mit Komplimenten, mit Zuneigung, mit dem Gefühl der Liebe für dich. Und irgendwann ist es umgeswitcht, dass du nicht mehr interessant genug für ihn warst. Vielleicht war das am Anfang nur die Person oder auch Sachen, die du gemacht hast, die dich mit Leuten, mit denen du dich umgeben hast, die dich so interessant gemacht haben, dass es mehr war als nur die Person, die du bist. Also du sprichst auch von einer Strategie, die du jetzt angehen willst, um wieder dahin zu kommen, dass er dich am Ende wieder mehr liebt oder dir mehr Komplimente macht. Und ich glaube, das ist im Kern der falsche Ansatz. Also wie wir schon gesagt haben, versuche dich mehr auf dich zu fokussieren, aber nicht aus der Motivation heraus, damit er dich am Ende wieder mehr liebt, sondern dass du für dich Dinge unternimmst, die dich und dein Ego wieder nähren, sodass er auch mir die Möglichkeit kriegt, wieder dir näher zu kommen.
Du fragst dich, warum hat er mich am Anfang mehr geliebt als jetzt? Er hat dich am Anfang mehr begehrt, er hat dich nicht mehr geliebt. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also ich meine, am Anfang bist du eine eigenständige Persona gewesen für ihn, die er erobern musste, die ihr eigenes Leben hatte und dieses eigene Leben war sehr attraktiv für ihn anscheinend. Und hormonell war er natürlich ganz anders aufgestellt. Ihr seid jetzt genau in diesen Zeitraum reingefallen, nämlich ihr seid fast ein Jahr zusammen, seit 3 Monaten wohnt ihr zusammen und man sagt, die Hormone des Verliebtseins und der anfänglichen Euphorie lassen so nach 9 Monaten weg. 6 bis 12 Monate ist so der Zeitraum. Bei euch scheint das genau in diesen Zeitraum zu fallen. Und jetzt würde eigentlich Liebe beginnen.
Was mir noch eingefallen ist, das kenne ich von mir, dass er vielleicht am Anfang dachte, er sei es nicht wert, mit dir zusammenzukommen oder generell das Gefühl hatte, dass es für ihn sehr schwer ist, jemanden kennenzulernen und mit dem in Partnerschaft zu kommen und demnach auch sehr dankbar war, dass du da mit ihm zusammengekommen bist. Also sein Selbstwertgefühl war einfach ein sehr, sehr geringes. Und am Anfang, als er dich kennengelernt hat, war das alles so wunderschön, so idealistisch und du warst die tollste Frau, die er kannte und er war so froh, endlich mal eine Frau zu haben und vielleicht auch mit dir Sex zu haben. Und irgendwann ist ein Normalzustand eingetreten, sein Ego ist entsprechend geboostet worden und er ist jetzt so selbstsicher, dass er sich in seinem Umfeld so umgeben kann und weiß, hier ist noch mehr möglich.
Ja, genau. Und das ist genau das Problem an jemanden, der sehr stark in Liegen denkt, sehr stark in Eroberung denkt, weil der braucht ja auch immer wieder diesen Kick, um sein Selbstbewusstsein zu boosten.
Ja.
Also ohne dir jetzt Angst machen zu wollen, dass er jetzt zu der nächsten rennt, aber der macht ja auch genauso wie du, darum passt ihr in dem Punkt sehr gut zusammen, sein Selbstbewusstsein und sein Gefühl von ich bin wer abhängig von dem Menschen, mit dem er zusammen ist. Und im speziellen Fall warst du das und bist es in Teilen wahrscheinlich noch immer. Also sein Selbstbewusstsein wird einknicken in dem Moment, wo du sagst, du weißt du was, ich merke irgendwie, irgendwie kickt mich das nicht mehr so richtig mit dir. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also vielleicht hattest du damals recht mit der Liga, als du das gesagt hast. Nur mal ein Experiment.
Oder vielleicht sagst du ihm einfach, dass du ihn extrem hässlich findest. Einfach schön erniedrigen. Auf allen Punkten. Oder sagst ihm, so groß ist dein Schwanz gar nicht, wenn ich mir nochmal darüber Gedanken mache.
Genau, wenn du ihn reitest, sag ihm einfach, du, der war aber auch mal härter, oder?
Ja, also irgendwie.
Das ist so ein schlaffer Lachs, denn. Irgendwie macht mich das nicht mehr an. Was haben eigentlich andere Partnerinnen gesagt? Hast du die auch so schwer zum Höhepunkt gebracht? Nein, Quatsch. Also es ist nur wichtig zu merken, woher holt man sich sein Selbstbewusstsein? Ja. Und brauchst du dafür den Spiegel von anderen Menschen? Braucht dein Freund dafür den Spiegel von anderen Menschen? Ich glaube, es ist immer eine Mischkalkulation. Es ist nie so, dass man da ganz unabhängig von ist. Nein. Und das ist auch immer das Schwerste. Wir sagen jetzt mal, ja, du musst das aus dir selbst kreieren und bla 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 bla. Stell dich einfach ein bisschen breiter auf. Also mit Menschen, die dir das geben können. Und klar willst du es jetzt besonders von deinem Freund, weil der dir das am wenigsten gibt und diese Honigquelle scheint am süßesten. Mhm. Aber du wirst merken, dass viele Töpfe Honig in der Umwelt rumliegen. Man muss sie erstmal wieder ein bisschen suchen und finden. Was kann helfen dabei? Was sind Sachen, die eigentlich schon lange auf deiner Lebens-To-Do-Liste sind, die du immer mal machen wolltest, aber die du schon lange nicht mehr gemacht hast, weil du in diesem Kreislauf der Beziehung so glücklich warst bisher? Das kann sein, endlich diesen Sprachkurs bei der Volkshochschule zu machen, den du immer machen wolltest. Sie comprende. Oder es kann sein, dass es ein Tanzkurs ist, dass du eine bestimmte Tanzart lernen wolltest. Also diese zwei Sachen sind.
Oder du wolltest mit deiner Freundin vielleicht mal 3 Wochen nach Kolumbien fliegen, eine Reise, die nicht auf deinen Freund zentriert.
Immer der Nase nach.
Genau.
Das Abführmittel für die Ohren, das trifft es ganz gut heute. Aber da musst du für dich, Nina, ein bisschen eigenes Gefühl entwickeln. Das ist natürlich auch sehr individuell. Was steht da auf deiner inneren Liste? Was kannst du für dich tun?
Es muss auch nichts Großes sein, also nicht so groß, wie wir es jetzt benannt haben, es darf auch kleiner sein.
Nee, ein Team habe, Waxen kannst du auch mal tun.
Ja, genau.
Ihr könnt uns natürlich schreiben an beste@bestefreundinnen.de, wenn ihr ein Thema habt, was wir mal bearbeiten sollen oder wenn ihr uns einfach überhaupt schreiben wollt.
Genau, einfach irgendwas.
beste@bestefreundinnen.de. Und ihr wisst ja, wir haben auch noch einen anderen Podcast, der heißt Beste Vaterfreunde. Da haben wir den ganzen langweiligen Kram aus dem Vatersein, Vaterwerden extrahiert, rausgepackt. Und der ist jetzt darin. Wir suchen aber spannende Geschichten von euch, von speziell von Männern übers Vatersein. Und zwar, vielleicht gibt es irgendwas auf eurem Weg, was euch besonders emotional beschäftigt hat, wo ihr gesagt habt, da habe ich einen Entwicklungsschritt für mich gemacht. Also es kann eine Trennung sein von eurer Freundin. Das wäre natürlich spannend. Wie lebt sich's danach? Wie teilt ihr das auf?
Wir brauchen einen Prototypen.
Nein. Es kann was ganz anderes sein, woran wir gerade noch nicht denken. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte mit uns teilen. Wir wollen nämlich noch mehr Männer in den Podcast holen. Warum Männer? Weil es beste Vaterfreunde heißt. Wenn ihr euch jetzt als Frau exkludiert fühlt, vielleicht habt ihr eine Story, die ihr uns zuschicken wollt. Einfach an beste@bestefreundinnen.de, aber immer mit dem Betreff Vaterfreunden. Und jetzt, egal wo ihr gerade seid, ob ihr euch Gedanken über einen anderen Menschen macht oder über euch selber, ob ihr in der Bahn seid, auf dem Fahrrad, im Fitnessstudio, ob ihr euch gerade stimuliert, wie auch immer das aussehen mag, es muss ja nicht immer im Intimbereich sein. Mhm. Dann hast du dich das letzte Mal selbst gestreichelt. Ganz genau, viel zu lange.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.